Das war ja schon eine gute Einleitung für unsere Predigt. Joe hat uns erzählt von Asaf. Asaf war ja einer dieser Psalmsänger. Und wir haben gehört, dass Asaf Probleme hatte. Er hatte Probleme mit sich selbst. Ich, meiner, mir, mich, wir haben es gehört. Bis er hineinging ins Heiligtum, bis er in die Gegenwart Gottes hineinkam. Und da war seine Position die richtige. Er konnte wieder durchatmen. Gott ist über allem. Ja, und da möchte ich jetzt gleich weitermachen. Der nächste Psalm von Asaf, Psalm 80. Und daraus werde ich euch einige Verse vorlesen, nämlich den Vers 2, den Vers 3, den Vers 4, den Vers 8 und den Vers 20. Lass uns aber zuerst beten. Gott, unser Vater, wir danken dir so sehr, dass wir eine frohe Botschaft haben, eine gute Botschaft, Botschaft des Heils. Ja, du hast die Psalmsänger ausgestattet mit deinem Geist, sodass sie in rechter Weise dein Lob verkündigen konnten, aber auch den Weg aufzeigen, wie auch wir alle zu Menschen werden, die deinen herrlichen Namen besingen können. Amen. Psalm 80, Vers 2 bis 4 und Vers 8 und Vers 20. Hirte Israel, nimm zu Ohren, der du Josef leitest wie Schafe, der du thronst über den Cherubin, strahle hervor. Vor Ephraim, Benjamin und Manasse erwecke deine Heldenkraft und komm zu unserer Rettung. Gott, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Gott, der Heerschar, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Jahwe, Gott, der Heerschar, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten. So werden wir gerettet. Seht ihr, da ist von ich, meiner, mir, mich überhaupt gar nicht mehr die Rede, sondern von wir. Es ist also schon eine andere Dimension. Wir. Er schreit geradezu zu Gott. Du Hirte Israel, höre. Du hast uns geweidet wie Schafe. Wir brauchen dich. Und dreimal haben wir es gehört, so werden wir gerettet. Es geht um eine existenzielle Not. Es geht um Rettung. Das Volk Gottes damals musste gerettet werden, brauchte Rettung. Und Asaf betet, stelle uns wieder her. Nicht hilf gegen die Feinde oder lass uns gut gehen oder sonst was, sondern stelle uns wieder her. Dieses Gebet drückt zwei Gewissheiten aus. Die erste Gewissheit, Gott kann wiederherstellen. Ist das gut? Halleluja. Und die zweite Gewissheit, Gott will wiederherstellen. Und da betet dieser Mann Gottes zu dem, der der Wiederhersteller ist, der Zurechtbringer, der rettende Heiland. Im Neuen Testament wird er der Heiland Gott genannt, der Heiland Gott, der Retter Gott. Das ist Gottes tiefstes Anliegen. Gott hat die Menschen geschaffen, Gott hat die Schöpfung ins Dasein gerufen, damit sie Gemeinschaft, damit die Menschen wir Gemeinschaft mit Gott haben könnten. Diese Gemeinschaft ist durch die Sünde und sage ich es mal genauer, durch meine Sünde in meinem Fall unterbrochen worden, radikal unterbrochen worden. Und dann hat Gott sein großes Rettungswerk in Szene gesetzt. Golgatha. Jesus kam, uns zu erlösen. Er hat die Schuld bezahlt, die Strafe getragen. Zu unserem Frieden ist er für uns am Kreuz gestorben. Und Jesus lebt. Das ist die ganze Botschaft. Das ist der ganze Rettungsplan. Jesus lebt. Und er kommt zurück. Er kommt bald wieder. Das ist auch so eine große Freude, die ich noch immer in meinem Herzen trage. Seit Jahrzehnten freue ich mich und verkündige es, Jesus kommt bald. Du sagst, naja, Jahrzehnte ist eine lange Zeit, ne? Der ist immer noch nicht gekommen. Wirst dich wundern, wie schnell es geht. Der Herr Jesus sagt einmal, der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Für manchen Christen ist heute so eine Stunde, ne? Jetzt, zwischen 10 und 11 Uhr am Sonntagmorgen. Ja, da meinen wir nicht, ne? Da rechnen wir nicht damit. Da es nicht meint, heißt ja auch, wo wir nicht damit rechnen, ne? Und dies ist so eine Stunde, wo der Herr Jesus wiederkommt, wo viele nicht damit rechnen. Dürfen wir uns darauf freuen? Danke, Herr Jesus, ja. Gott rettet das Verlorene, Geschwister. Ich lese einen Vers aus Hesekiel 34, den 16. Vers, und Offenbarung 21, den 5. Vers. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Und das Gebrochene will ich verbinden, das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich ausziehen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Hesekiel 34 ist ja das Hirtenkapitel, wo von den bösen Hirten geredet wird. Von den schlechten Hirten, die die Herde um ihres eigenen Vorteils willen weiden. Und dann sagt der Herr, ich selbst werde mich nach meinen Schafen umsehen und werde mich um sie kümmern. Und dann kommt dieser wunderbare 16. Vers. Das Verlorene will ich suchen, das Versprengte zurückbringen. Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und zu mir spricht er, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Der Wiederhersteller, Gott in Christus. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir die Geschichte Israels angucken, von Anfang an kann man sagen, wollen wir Abraham ausnehmen, aber dann geht es schon los. Ein Abfall nach dem anderen, nicht? Manchmal glauben wir ja gar nicht, dass das möglich ist. Weil so die Geschichte von den Enkelkindern Abrahams lesen. Schlimm, ne? Was da alles so passiert ist. Und der Josef wird verkauft, soll getötet werden von seinen Brüdern. Und ja, aber Gott hat seine Hand im Spiel. Am Ende sagt der Josef, am Ende der Josefsgeschichte zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott hat es gut gemacht. Gott hat seine Hand im Spiel. Gott ist dabei zu helfen. Und dann kam die Zeit der Richter und dann kam die Zeit der Könige. Und wenn ich die Bücher lese, die Bücher der Könige und der Chroniker, dann, ja, man wundert sich. Da war ein König, der machte einen guten Anfang, gottesfürchtig und treu, und am Ende versagt er. Ein anderer kam, der hatte einen Vater, der wirklich in Gottesfurcht und Liebe zu Gott lebte. Und der Sohn, ich denke an einen, der heißt Manasse, es war keiner so böse wie er. Sohn eines gläubigen Vaters, kann man sich sowas vorstellen? Das sind wir Menschen, meine Brüder und Schwestern. Und der Asaf betet, stelle uns wieder her. haben auch wir ein solches Gebiet nötig? Das ist jetzt ja die Frage, nicht? Ich meine, wir können jetzt schnell uns, wer weiß, hier erregen über das Volk Israel, wie die so verkehrt sind. Wie ist es denn mit der Gemeinde Jesu? Du, wir haben ein Buch in der Bibel, das uns die Gemeinde, die Anfänge der Gemeinde in ganz schöner Deutlichkeit vorstellt. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, das ist dieses Buch, die Apostelgeschichte, nicht wahr? Die Menge aber derer, die gläubig waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Und Gott tat Wunder. Gott bestätigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen, heißt es. Wir haben einen großen Gott und sie haben es erlebt. Und Menschen kamen zum Glauben. Eine große Menge, heißt es einige Male mit verschiedenen Worten, wurde gläubig. Sogar von den Obersten des Volkes wurden etliche zum Glauben hinzugetan. Wunderbar, nicht? So fing es an damals. Das war ein schönes Bild. Dann ging es weiter. Der Apostel Paulus zog durch die Lande und über den standen Gemeinden. Aber am Ende des ersten Jahrhunderts, so sagen uns die Geschichtsschreiber, gab es dieses herrliche Bild in der Vollkommenheit nicht mehr. Schon am Ende des ersten Jahrhunderts lauter komische Lehren, Irrlehren, Jesus ist gar nicht richtig auferstanden oder wiederkommt Jesu, gibt's nicht oder das ist alles ganz anders zu verstehen. Naja, wir kennen dieselben Töne ja heute auch, ne? Das war schon am Ende des ersten Jahrhunderts, waren all diese Irrlehren schon in Gang. Und Streit und Zank und der eine schloss den anderen aus der Gemeinschaft der Christen aus, gegenseitig. Ne? Bis dann schließlich ein Bischof sich erhob. Bischof, ich sage das mit allen möglichen Anführungsstrichen, die ich nur zusammentreiben kann. Der Bischof von Rom, der einte dann einen großen Teil, es gab Spaltung natürlich, großen Teil der christlichen Kirche, und das muss ich jetzt auch schon wieder in Anführungsstrichen setzen, unter ein Haupt, nämlich unter sein Haupt. Wir haben gelernt, das Haupt der Gemeinde ist Christus. Das wusste er aber wirklich besser. Wir haben gehört, du sollst niemanden Vater nennen. Einer ist euer Vater. Er hat sich Heiliger Vater genannt. Also wenn ich das höre, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Diese Anrede gibt es nämlich. Im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 spricht der Vater, der Jesus, der Sohn, den lebendigen Gott an mit Heiliger Vater. Und das nimmt ein Mensch für sich in Anspruch. Ich will mit Heiliger Vater angeredet werden. Ist das nicht schrecklich? Und das, was die Apostel, besonders Paulus, denkt an 2. Korinther 5, mit Herzblut uns vermacht haben, zieht Licht am fremden Joch mit Ungläubigen. Welches teilt hat Licht mit Finsternis? Das gehört nicht zusammen. Ihr seid ein auserwähltes, ein heiliges Volk, schreibt der Apostel Petrus. Und Jakobus in seiner drastischen Art, ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Das wird alles über den Haufen geschmissen. Staat und Kirche werden vereinigt. Bis heute gibt es ja die schrecklichen Folgen davon. Zum Beispiel im Thema Kirchensteuer. Ne? Keiner will sie haben, aber keiner will sie missen. So kann man schon fast sagen. Ne? Jetzt ist wieder ein Politiker aufgestanden von den Linken, der hat gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass die Kirche ewig vom Staat gesponsert wird. Hat er recht, ne? Aber das ist ja nicht die Gemeinde Jesu. Was wir da vorfinden, ist ja nicht die Gemeinde Jesu. Was wir vorfinden, das ist eine Ansammlung von wahren Gotteskindern, die ganz gewiss auch wohl dabei sind. Aber der größte Teil ist nicht dabei. Gehört nicht zum heiligen Volk Gottes, muss man doch sagen. So traurig wie sein Mann. Ne? Betrogen sind sie, um das Heil ihrer Seele betrogen. Man hat ihnen gesagt, die Sakramente machen alles gut. Es war jetzt schon vielleicht 10 Jahre, ich weiß nicht wie lange, 15 Jahre her, da hörte ich zufällig, aber es war nicht zufällig, ich glaube, der Herr wollte, dass ich das höre, einen Ausschnitt aus einer Ansprache des damaligen Papstes. Der hatte eine Rede gehalten vor 700.000 jungen Leuten in Köln. Da höre ich, wie er ins Mikrofon schreit, Christ wird man durch Entscheidung. Also entscheidet euch für Jesus, nicht? Ich habe gedacht, Junge, du bist gar kein Katholik. Denn in deinem Katechismus steht, Christ wird man durch das heilige Sakrament der Taufe. Die kleinen Babylein werden getauft, mit Wasser besprengt, so ein bisschen. Und dann sind sie wiedergeborene Kinder Gottes für Zeit und Ewigkeit. Bleibt es einfach im Hals stecken. Nee? Das war übrigens für mich der Anfang meiner Fragen, die ich so hatte in diesem Punkt. Ich habe gedacht, der Hitler war getauft, der Stalin war getauft, Mao war, soweit ich weiß, auch in England getauft, ich bin nicht ganz sicher. All diese Leute, Nietzsche war getauft. Muss doch irgendwas nicht stimmen. Nee? Da bin ich herumgezogen und habe meine Brüder gefragt, meinen damaligen Pastor und so. Die haben alle den Kopf geschüttelt und wollten mir nicht antworten. Meine Brüder und Schwestern, der Glaube an den Jesus, das Erfassen des Heils in Christus, rettet uns und nicht ein Sakrament, ein sogenanntes Sakrament. Taufe ist wichtig und Taufe ist gut und Taufe, hier, wer es nicht weiß, was da unter dem Tisch ist, da ist ein Taufbecken drunter. Gott will, dass wir getauft werden und Gott will, dass wir verstehen, was Taufe bedeutet. Sie bedeutet sehr Wunderbares und sehr Schönes und sehr viel, aber nicht, dass wir dadurch gerettet werden. Meine Brüder und Schwestern, ich möchte euch noch etwas vorschwärmen von dem Bild der Gemeinde. Das hat es ja später anbruchsweise, stellenweise auch später noch gegeben. Ich denke an Herrn Hut, 1730er Jahre, wo plötzlich eine tiefe Buße über das ganze Volk kam. Stundenlang haben sie auf den Knien gebetet und Gott angefleht. Vielleicht haben sie auch die Texte, die Worte des 80. Psalms benutzt. Stelle uns wieder her. Und Gott hat seinen Geist geschickt, einen Geist der Liebe, einen Geist der Einheit, einen Geist der Freude, einen Geist der Verantwortung, Gottes Wort zu befolgen. Und es sind wunderbare, herrliche Dinge geschehen. Ich denke an die Erweckung in Äthiopien, die ich am Rande ja noch mitbekommen habe, weil naja, meine Eltern waren mit dabei, als das Ganze anfing dort. Bin ja in Äthiopien geboren damals. Wunderbar, was da passiert ist. Heute ist in einer Provinz, einer einzigen Provinz im Westen Äthiopiens, also nach Zentralafrika zu, einer einzigen Provinz eine Gemeinde entstanden von 6 Millionen wiedergeborenen Christen. Schön, ne? Und das muss ich euch sagen, das ist eins der Zeichen von lebendiger Gemeinde. Das kann mir keiner erzählen, dass in der Endzeit keine Menschen mehr zum Glauben kommen. Wir erleben es doch. Wir erleben es in China. Wir erleben es in Indien. Wir erleben es in Afrika in vielen Teilen. In Südamerika. Es kommen heute noch Menschen zum Glauben. Einfach nicht wahr. Allerdings nicht überall. Nämlich da nicht, wo das Evangelium nicht verkündigt wird. Da kann keiner zum Glauben kommen. Glaube kommt aus dem Evangelium. Und bei uns, meine Brüder und Schwestern, ich sage das mit Tränen. Wann kommt hier jemand zum Glauben? Wir lesen bei Finney, dass während der Versammlung der Prediger muss aufhören zu predigen. Weil die auf den Knien lagen und weinen vor Gott. Rette uns, hilf uns. Und sagt, es ist ja auch der Finne nicht da. Ja, das ist wahr. Und das ist, worunter wir Brüder, die predigen dürfen, sehr leiden, dass wir nicht diese Vollmacht und diese Kraft haben, wie ein Heinrich Kemner damals, wir könnten viele Namen nennen. Und da schreit der Bruder Asaf, stelle uns wieder her. Stelle uns wieder her, Herr. Vor einigen Tagen war eine Schwester bei uns, die das platzte so heraus, ich bin die Mittelmäßigkeit satt, sagt sie. Und da meint sie, ihr Glaubensleben, unser Glaubensleben. Ich will hier niemanden belasten. Wenn es bei dir alles gut ist, Halleluja, ist normal, es ist richtig, dass alles gut ist. Es ist nichts Besonderes, bist ein unnützer Knecht, der getan hat, was du schuldig bist, so sagt der Jesus ja. Aber die Schwester, die war einfach so, die sagte, wo bekehrt sich jemand? Ja, wir sprechen mit den Leuten, aber die drehen sich weg. Und wenn du es nächsten Tag wieder ansprichst, dann haben sie auch schon fast vergessen, was gewesen ist. Was ist los mit uns? Stelle uns wieder her. Stelle uns wieder her. Dreimal bittet der Asaf dieses Gebet. Stelle uns wieder her. Und dreimal erweitert er die Anrede. Vers 4, Gott, stelle uns wieder her. Vers 8, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her. Vers 20, Jahwe, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her. Diese Erweiterung ist ja nichts in der Bibel, ist gar nichts umsonst geschrieben, zufällig oder aus dichterischer Fantasie oder so etwas, sondern es ist Gottes heiliges, ewiges Wort. Da hat jedes Wort seine Bedeutung. Gott der Heerscharen. Wenn der Herr Zebaoth, Jahwe Zebaoth heißt das nicht, wenn der Herr Zebaoth angesprochen wird, dann geht es immer um Feindschaft, um Feinde. Gut, da sind jetzt hier nicht die Philister gemeint oder die Babylonier oder wer sonst gerade Feind war, sondern die Feinde aus der unsichtbaren Welt, die Mächte und Gewalten, von denen Epheser 6, Vers 12 spricht, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, dämonische Mächte. Aber dieser Kampf ist schon entschieden, wenn wir auf der richtigen Seite stehen. Nämlich der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, er ist der Herr über alle Mächte der Finsternis. Er ist der Herr über den Teufel und hat ihn besiegt. wenn wir auf seiner Seite stehen, wenn wir ihn als den erkennen, der er ist, der auch die Finsternismächte besiegt. Meine Brüder und Schwestern, ich erinnere mich und die Älteren von uns erinnern sich gut vor 30 Jahren etwa, 40 Jahren, da sprach die ganze Christenheit von Dämonen. Denkt an Namen wie Kurt E. Koch zum Beispiel, der hatte so lauter Bücher über Dämonen. Und viele, viele Bücher gab es und viele Schriften. Heute hörst du nichts mehr. Ist nicht mehr, ne? Dabei gibt es keine Dämonen noch mehr. Da habe ich meine Schwester gefragt, sag mal, wieder gibt es eigentlich noch Dämonen? Man hört gar nichts mehr. Dabei ist die ganze Welt dämonisiert. Glaubt es mir. Ob das die Wirtschaft ist, ob es die Entwicklung der Globalisierung ist, ob es die Politik ist, alles dämonisiert. Wir dürfen uns da gar nichts vormachen. Der Gott dieser Welt und der Herr des Kosmos ist Satan. Noch. Und der macht nichts Gutes. Aber ihm kommt es sehr gelegen, wenn wir Heiligen Gottes nicht mehr von Dämonen sprechen. Sind Sie sicher, nicht? Da passiert nichts. Dann schleichen sie sich von allen Seiten an, versuchen unsere Herzen zu gewinnen. Und ich sage euch etwas, ich diskutiere jetzt nicht darüber, ob Gläubige besessen sein können. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber in unseren Köpfen, da fangen sie an, Einfluss zu nehmen. Und da denken wir plötzlich ganz schreckliche Gedanken. Als wenn es gar keinen Gott gäbe. Das ist für mich als Christ ein schreckliches Erlebnis. Solche Gedanken. Weiß ich, dass sie vom Feind kommen. In Jesu Namen, das will ich jetzt nicht. Nein. Herr Zebaoth. Und die letzte, dritte Anrede, Yahweh. Yahweh ist der Ich Bin, der Seiende, der alles ins Dasein gerufen hat, in dem alles existiert. Den ruft der Asaph hier um Hilfe an. Stelle uns wieder her. Und er weiß auch, wie Gott sie wiederherstellt. Lass dein Angesicht über uns leuchten, so werden wir gerettet. Das alles, in den 70er Jahren hatten wir einmal Besuch aus Schottland, kann auch 80er Jahre gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Zwei Männer Gottes waren bei uns zu Besuch. Und diese zwei Männer Gottes hatten einen Auftrag von Gott, nämlich neue Lieder für die Christenheit zu bekommen, geschenkt bekommen. Sie fassten das so auf, Gott hat uns beschenkt. Als sie bei uns waren, kamen sie ganz begeistert zum Frühstück, ich wollte gern Frühstück essen, aber der eine Bruder schnappte sich die Gitarre und dann sang er uns ein Lied, das Gott ihm in der Nacht geschenkt hat. Wunderschönes Lied. Ganz einfach. I want more of Jesus. War ja Schotten Englisch, ne? I want more of Jesus. More and more and more. I want more of Jesus than I ever had before. I want more of Jesus. Von seiner großen Liebe, von seiner großen und darum will ich ihm mehr von mir geben. Das verendet es. So, I'll give him more of me. Ne? Ich will mehr von Jesus haben. Lass dein Angesicht über uns leuchten. All we need is Jesus. War auch eins von ihren Liedern. All we need is Jesus. Alles, was wir brauchen, ist Jesus. Meine Brüder und Schwestern, wir stellen uns das oft so schwer vor. Da waren die Jünger nach dem der Kreuzigung und der Beerdigung des Herrn Jesus, die waren kaputt. Wenn jemand Wiederherstellung brauchte, dann die Jünger. die nach Emmaus gingen, die Jünger, die hinter verschlossenen Türen saßen und nur Angst hatten. Und dann sahen sie Jesus, er offenbarte sich ihnen. Und sie waren gesund, sie waren voller Freude. Da hat es sie nichts mehr ausgemacht, dass überall die Spitzel und, ich sage es modern, Geheimpolizei irgendwo hinter der Ecke stand, sind rausgelaufen, haben überall erzählt, Jesus lebt. Waren sie gerettet. Aus der Depression, aus der geistlichen Nacht. Da freuten sich, heißt es, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Von null, von minus 500, plus 500. Da freuten sie sich. Da waren sie Zeugen Jesu. Der Jesus hauchte sie an und sagte, empfanget Heiligen Geist. Schön, ne? Da waren sie genesen. Leute, wir brauchen nicht irgendwie eine Wallfahrt nach Compostela oder wie heißt das da, ne? Brauchen wir nicht, auch nicht nach Rom und auch nicht, ihr seid mir nicht böse, nach Jerusalem. Was wir brauchen ist, Jesus zu sehen. Diesen Durchblick, diese Freude, dass er uns anschaut, dann ist alles gut, so sind wir gerettet. All we need is a vision of Jesus. Alles, was wir brauchen, ist Jesus schauen. Du sagst aber, ich lebe doch in Sünde. Ja, hör auf damit. Aber ich will dir was sagen. Das in Sünde leben, das ist ja so subtil. Da sind manche Leute, die meinen, wenn sie sich so und so kleiden und so, dann ist alles gut, dann sind sie gerettet. Nein. Sind sie vielleicht ganz stolz und ganz froh, dass sie es schaffen und andere schaffen es nicht. Guck mal die an, ne? Die alle, die. Was uns rettet, ist die Freude am Herrn, das Leben mit Gott in Christus. Und Christus in uns. Wovon der Apostel Paulus in Kolosser 1, Vers 27 sagt, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus und uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was müssen wir tun, damit das wieder, ich unterstelle mal, bei manchen trifft das zu, ich will überhaupt gar nichts Verkehrtes haben. Was müssen wir tun? Geschwister, fang an, Gott zu danken. Fang an, ihn zu loben und zu preisen. Ich sag dir, es ist die Wahrheit, die du aussprichst. Wenn wir diejenigen, die die zweite Predigt auch noch hören, die hören noch einen anderen Psalm, einen ganz wunderschönen Psalm, 118. Psalm. Und da, der fängt an mit Danke dem Herrn. Und wisst ihr, wie das im Hebräischen wörtlich übersetzt heißt, da an der Stelle? Was die meisten Bibelübersetzer mit Danke dem Herrn übersetzen, heißt bekennt Lob. Bekennt Lob Gottes. Ist das nicht schön? Ich spreche es aus, wo der unsichtbaren Welt. Ich habe einen gewaltigen Gott, einen herrlichen Gott. Ich habe einen Gott, der in Christus mein Leben ist, meine Freude ist. Welch ein Glück, ne? Dann bin ich wiederhergestellt. Stell uns wieder her. Du, und dann sagst du, ja, aber davon bekehrt sich immer noch keiner. Vorsichtig. Das sehen unsere Mitmenschen. Wenn die sagen, so wie der oder so wie die, das möchte ich auch. Und dann kommen sie und fragen, wie machst du das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Und dann kannst du ihnen sagen, das ist gar nichts Schweres. Ein Wort. Jesus. Und glaub mir, dann bekehren sich wieder Menschen. Es fängt nicht damit an, dass wir etwas tun, dass wir mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr das. Das werden wir ja alles. Du, wenn Jesus uns groß wird, wenn er unsere Herzen regiert, wenn er unser Denken, unseren Lobpreis ausfüllt, dann werden wir doch mehr beten, oder? Da muss keiner sagen, oh du stille Zeit, jetzt aber 10 Minuten auf die Knie. Na, erst 8, ne? Versteht ihr, schrecklich, ne? Schrecklich. Dann zieht es uns in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott. Und dann geht es uns wie den Aposteln in Jerusalem. Die wurden geschlagen, man dringend gesagt, wir verbieten euch im Namen Jesu zu reden. Und da sagt der Petrus, wir können es ja nicht lassen. Ihr müsst euch schon verstehen, ne? Der Mund fließt über. Herr, stelle uns wieder her. Wollen wir? Jetzt ist wirklich eine Frage, ob wir wollen. Wenn wir sagen, nee, dann geht es an mein, weiß ich woran, vielleicht an mein Urlaub oder an mein Sparkassenbuch oder an, weiß ich, was es alles geht, ne? Ich will noch ein bisschen, wie mir jemand sagte, ich genieße mein kleines Leben. Ja, da kann man nur beten, Herr, greife ein, ne? Dass das Leben nicht mehr so genießbar ist. Wir brauchen a vision of Jesus. Lass uns beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du einen guten Plan mit uns hast. Du Wiederhersteller unseres Falles. Auch unseres Falles in die Mittelmäßigkeit, in die Kleinkariertheit, in die, ja, wir glauben ja noch, aber Herr, ich möchte brennen für dich. Ich möchte ein Mensch sein, an dem man erkennt, es ist herrlich, mit Jesus zu gehen. Und das wollen viele von uns. Und darum bitten wir dich, schenk es uns durch deinen Heiligen Geist. Amen.